zugrunde
richten. Paul spielt Gitarre, singt so laut. Sein Song macht mich so vertraut. Er bringt die Sterne zum Glühen, lässt uns in Träumen ziehen.
Pass auf, jetzt wird's gut.
Suse hört dir immer zu, mit Herz so groß wie eine Kuh.
An dem Punkt war ich raus. Suse hört dir immer zu, mit Herz so groß wie eine Kuh. Familienpackung, der mutmachende, ach nee, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Sag mal, Papa, weißt du eigentlich, welcher Raumfahrer ständig im Urlaub ist?
Holiday, nein.
Nee, das ist Captain Kirk, der hat nämlich immer Brückentag.
Was macht man mit einem Hund ohne Beine?
Ja, um die Häuser ziehen natürlich. Nee.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mutmach-Podcast mit der Wochenschau mit Hajo und
Paul Schumacher.
Und du als Musiker, ne? Du musst jetzt mal ganz stark sein. Hörst du das?
Paul an den Drums hämmert laut durch die Nacht. Beat wie Donner, jeder Zettel ist genau bedacht. Suse gibt Rat, Wort, Waffen wie Psychkunst. Kopfkrieg mit Frieden, ein Leben voller Wucht. Mut macht Familie, zusammen durch den Sturm.
Verstehe. Mut macht Familie, radeln durch den Sturm.
Ich sehe, du kratzt an den obersten Schichten des künstlichen Intelligenz-Eisbergs.
Oder? Also das hat jetzt ohne Scheiß 30 Sekunden gedauert.
Finde ich ganz schön seelenlos und irgendwie ein bisschen, also es ist beliebig, es ist, weiß ich nicht, uns würde glaube ich als Familie, als Mumak Poker Tribe, die Familienpackung, würde uns was wesentlich Geileres einfallen.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich bin ja gerade dabei, mich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen und ich finde das Ergebnis einfach für die Kürze der Zeit schon interessant.
Ich finde es andersrum, ich finde es eher erschreckend, wie beliebig unsere Chartmusik und derzeitige Musik geworden ist, dass man sagt, hey AI, die gerade mal eben so, ohne das Ganze wirklich zu fühlen, sowas zusammenbaut. Wir sagen halt, oh ja, ist schon ganz schön nah dran. Also das spricht irgendwie nicht für das, was wir momentan so im Mainstream konsumieren, würde ich sagen.
Wir gucken in die vergangene Woche und auch in die künftige und legen los mit der Kategorie
Haken dran.
Was kommt nicht vor bei dir?
Tatsächlich Elon Musk und seine Armbewegungen.
Okay, Elon Musk und seine Armbewegungen kommen bei mir auch nicht vor. Ich habe jemanden, der sich mit den Armen relativ wenig bewegt. Ich hab ein Geschenk für dich, lieber Paul. Mhm. Und zwar, guck mal.
Oh.
Das hier.
Cool.
Das ist mein Geschenk an dich, auch mit dem Hinweis darauf, was nicht vorkommt.
Ja.
Olaf Scholz, der Weg zur Macht, das Porträt von Lars Haider, ein geschätzter Kollege, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Mhm. Ich habe bei Momox, diesem Zweitbuchhandelsverwerter, geguckt, immerhin noch 15 Cent. Ich frage mich, wer die Olaf Scholz Geschichte, also der müsste ja jetzt heißen Weg zur Ohnmacht, wer das kauft. Also Olaf Scholz kommt bei mir nicht vor.
Ja.
Freust du dich denn ein bisschen?
Ich finde seinen Gesichtsausdruck sehr ansprechend. Also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass auch gerade bei den Wahlkampfplakaten, die natürlich jetzt komplett Berliner Laternen zieren, da ist er ähnlich souverän,
ja,
würde ich sagen, in sich ruhend.
Also für 15% ist der Mann auf jeden Fall gut. Gucken wir mal in die nächste Kategorie.
Volkes Stimme.
Also zum Thema Small World. Martina und Matthias, die haben dich mal irgendwo auf Arbeit angesprochen.
Ja, es war total seltsam. Also ich war gerade so am Laubhaken und ich stieß mit meinem Rechen im Gebüsch sowas an und es machte au!
Und dann das war Martina.
Dann erhoben sich so zwei Menschen in so Tarnfleck. Nein, also ich spaße natürlich. Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich die beiden einfach so beim beim Überqueren der Straße hin zu einem Park, wo wir an dem Tag eingesetzt waren. Das Ganze war aber in Laufweite von unserer Unterkunft. Mhm. Also irgendwie so auf halber Straße getroffen. Und ich glaube, es war Matthias, der sich dann näherte und meinte, bist du Paul Schumacher? Und ich so, ja, bin ich. Und weiß ich nicht, fürchtete schon das Schlimmste. Irgendwie, dass jetzt, weiß ich nicht, ich zu irgendwelchen Befragungen von meinem Arbeitgeber oder weiß ich nicht was, für irgendwas herangezogen würde. Und dann wurde mir einfach nur für unseren schönen Familienpodcast gratuliert. Und das war total herrlich, euch beide zu treffen.
Wirklich. So, und es gibt noch zwei Menschen, die uns folgen, nämlich Ute und Peter Weger. Und die haben wiederum ein Kochbuch selber rausgegeben. Essen für die Seele, unsere Lieblingsrezepte. Und jetzt rate mal, wer dieses Buch gewonnen hat.
Na, natürlich Matthias und Martina.
Ist das der Hammer?
Ja.
Small World. Also, ganz herzlichen Dank an Ute und Peter Weger für das Kochbuch und ganz herzlichen Glückwunsch an Martina und Matthias, deren Wunsch wir entsprechen werden und das Ganze signieren. Auch im Sinne von Ute und Peter.
Klar.
So, das war Volkes Stimme. Wir haben aber noch mehr. Und zwar zu Dr. Katharina Schött, unserer Suchtmedizinerin, die wir vor ungefähr 10 Tagen hatten. Mhm. Und hier, ich lese das mal anonym vor. Sehr wichtiges und gutes Thema. Ich gehöre zu denen, die wissen, dass sie es regelmäßig beängstigend übertreiben. Ich bin 37 und dann checkt man alle 2 Jahre die Blutwerte und da kommt es dann raus, dass es zu viel ist. Vielleicht kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man das behandelt, weil man trinkt ja nicht jeden Tag, aber wenn man sich abends mal so eine Flasche Wein formt, TV aufmacht, dann werden auch mal ganz schnell 3 draus. Also das Thema Süchte und Alltag. Mhm. Ganz vielen Dank für diese Zuschrift und auch die Beglückung, dass wir da ein Thema getroffen haben. Dazu nochmal, Dr. Katharina Schött hat sich selber gemeldet. Sie hat nämlich gesagt, heute Morgen in unserer Klinikverwaltung eine aufgeregte Mitarbeiterin. Frau Schött, fast wäre ich heute zu spät gekommen, aber ich hatte gerade den Podcast mit Ihnen gehört und der war so spannend, dass ich glatt die Zeit vergessen habe. Also auch das ist super. Herzlichen Dank dafür.
Der Untergang der Woche.
Man, normalerweise ist unser Untergang der Woche, dass wir hier vor lauter blinkenden LED-Knöpfen immer die falschen Ansagen davor drücken. Ich bin total begeistert, Fadern, du navigierst das Ganze heute.
Ist das nicht der
wirklich
Hammer?
Wirklich extrem gekonnt. Mein Untergang der Woche, Deutsch-National-Politik-News. Ja, ich inzwischen so langsam nach 20, 40, 100 Folgen habe ich es auch mal raus.
Ja.
Martin Sonneborn.
Ja.
Unser Mann in Europa.
Die Partei.
Die Partei hat die CSU verklagt, beziehungsweise ein Mitglied der CSU, weitesten Sinne ein Beschäftigter in der Parteizentrale in München tatsächlich. Mhm. Und zwar warum? Es waren Wahlplakate der Partei vor der CSU-Zentrale in München aufgetaucht.
Ja.
Und auf eben jenen machte man sich so ein bisschen über Friedrich Merz lustig. Naja, und das wurde von der CSU als total niveaulos und ich weiß nicht, was dargestellt.
Markus Söder macht sich auch dauernd über Friedrich Merz lustig.
Ja, und über Veganer und über überhaupt alles und jeden. Auf jeden Fall wurde dann, das ist zumindest jetzt so die Story, ne, auf Eigeninitiative eines Einzelnen, den damit natürlich, also das ging ja gar nicht und so, hat er also diese Plakate abgenommen und die Spur führte dann leider weiter in die Zentrale hinein. Ne? Also genau, ging dann so weit, dass derjenige die Plakate halt wieder rausgerückt hat und auch wieder hinhängen musste. Also das Ganze wurde dann einfach wieder so hergestellt, weil Wahlplakate, wissen wir ja, geht gar nicht. Ne? Also darfst du nicht anfassen, das ist Eigentum
würden
der Parteien.
Würden wir nie tun.
Ne? Genau, also nie käme jemand auf die Idee. So viel dazu.
Friedrich Merz hat im Zuge des Attentats in Aschaffenburg ja das getan, wovor viele Angst hatten. Er hat sich emotional aufrühren lassen, aufwühlen lassen und hat angekündigt, in dieser Woche einen 5-Punkte-Plan in den Bundestag einzubringen, der relativ harsche Maßnahmen gegen Migration vorsieht. Mhm. Klammer auf, erstens weiß man nicht ganz genau, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Zweitens, keine dieser Maßnahmen hätte Aschaffenburg oder Mannheim oder Solingen verhindert. Mhm. Das heißt, da wird jetzt viel getöst, ohne an die Ursachen ranzugehen. Mhm. So, und Merz hat unter dem Schlachtruf All In, also jetzt volles Risiko, alles rein, gesagt, natürlich müssen Grüne und SPD zustimmen, weil das ja alles so vernünftig ist. Wenn sie nicht zustimmen,
dann gehe ich halt rüber.
und die AfD jetzt mir quasi die Mehrheit dafür beschafft, ja, dann so nehme ich das in Kauf. Ja, boah, genau, so geht's los.
Das ist ja, aber das ist doch die alte Leier, dass die Konservativen gegenüber den, sagen wir mal, ja, in diesem Fall würde ich sagen mal, ja, also gegenüber den Extremen, also erstmal gegenüber ihren vorherigen Koalitionspartnern, diesen vermitteln sofort wegen, nee, nee, also wir haben die unter Kontrolle. Es ist jetzt einfach hier eine, wir zeigen nur eine Kompromissbereitschaft.
Brandmauer.
Ne? Genau, um hier gleichzeitig weiterhin irgendwie politisch aktiv zu bleiben und ihnen dieses Feld nicht zu überlassen und aber auch mit starker Hand zu regieren.
Ja.
So, und ich, also, dass es diesen Hochmut gibt, dass man als, weiß ich nicht, CDU, Partei der Mitte, als Konservativen es wieder schafft, mit den Rechten irgendwie zu, da einen Kompromiss zu finden. Ich, boah.
Meine Frage an dich. Wie reagieren die Bundesbürger? Natürlich 84 Millionen, 61 Millionen wahlberechtigt, schwer zu sagen. Sagen viele, ist uns doch scheißegal, wie eine Mehrheit.
Die Linke ist jetzt bei 5% wieder das erste Mal
laut
ersten Umfragen. Ich wiederhole, es ist keine Übung. Die Linke ist wieder bei 5%.
Ja, ja, 5% ist jetzt nicht so viel.
Schon klar.
So, die Bürgerlichen, die auf dem Lande und so weiter, sagen die so, endlich haut mal eine auf den Tisch, endlich übernimmt der Merz mal Führung, endlich geht jetzt hier was voran.
Ich glaube, das ist ein absoluter Trugschluss, jetzt zu denken, dass nur weil Friedrich Merz sich da hinstellt und ein bisschen rumpoltert gegen Geflüchtete und all das, weiß ich nicht, was er jetzt für wichtigen und richtigen Grenzschutz hält.
Zahlt das ein auf Unionskonto?
Nein, absolut nicht. Das wird die Leute, die von sich von der Politik, von denen da oben abgehängt fühlen, wird diese Leute nicht zurückholen. Damit ist Friedrich Merz viel zu weit abgeschlagen. Und ich verstehe es auch überhaupt nicht, dass wir uns irgendwie über diese blöde, was ist das, Symptombekämpfung irgendwie verständigen. Es ist doch völlig klar, dass wir es mit einem total überlasteten deutschen Verwaltungsapparat zu tun haben.
Ja, ja, schon klar.
Der in Grund und Boden gespart wurde in verschiedensten Bundesländern. Mhm. Und viele dieser Attentate zeigen, dass es keine Kommunikation gab zwischen den verschiedensten Stellen, dass Sachen liegen geblieben sind, dass Leute nicht informiert wurden darüber, dass jetzt hier potenziell gefährliche Menschen in vielleicht neue Unterkünfte in anderen Bundesländern kommen.
Und die Ursache, da muss man ja, und da sind wir wieder bei der CSU-Zentrale, der Attentäter von Aschaffenburg hätte schon längst zurück nach Bulgarien gebracht werden müssen. Übrigens genauso wie der Attentäter von Solingen vor Weihnachten. Beides hat nicht funktioniert, genau wie du sagst, bestimmte Stellen, ach und dann blieb das liegen und dann hat sich keiner gekümmert und dann hat man irgendwo geklingelt, war keiner zu Hause und und. Das heißt, wir haben nicht unbedingt ein Gesetzesdefizit, sondern wir haben ein Vollzugsdefizit.
Genau.
Also die Gesetze gibt es schon.
Ja.
Problem jetzt, ein psychisch Kranker ist in Bulgarien immer noch ein psychisch Kranker. Ja, man verschiebt das Problem womöglich nur von Land A nach Land B. Aber mal abgesehen davon. Also insofern hat Markus Söder großes Interesse an dem Rumgepolter von Friedrich Merz, weil es lenkt einfach davon ab, dass ausgerechnet seine bayerischen Musterpolizisten nicht so richtig funktioniert haben.
Um das Ganze jetzt für mich vielleicht einmal gedanklich abzuschließen, was ich so seltsam finde, ist, dass Friedrich Merz sich mit diesen Äußerungen so nach außen platziert. Mhm. Also es geht wieder darum, wir in Deutschland sind ja geeint, also das ist das nimmt er so als selbstverständlich hin, anstatt dass man dieses Narrativ einmal umdreht und die Leute, die mit diesen Problematiken zu tun haben, einmal tatsächlich fragt, was braucht ihr, damit wir das Ganze bewältigt kriegen.
Das wäre ein moderner Ansatz.
Damit geht er an die AfD-Wählerbasis, damit geht er an die Leute ran, die sich abgehängt fühlen von dem, die sich im Stich gelassen fühlen vom Staat. So, also ich nicht, indem du das Ganze wieder nach außen schiebst, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ein innenpolitisches Ding.
Dazu ein Hinweis auf unseren Podcast am Dienstag, 61 Millionen Wahlkampf und Strategien. Ich habe mit dem Wahlkampagnero Frank Strauß genau über dieses Thema gesprochen und er hat noch einen sehr interessanten Gedanken dazu reingebracht. Stell dir vor, du bist Lars Klingbeil, der starke Mann in der SPD, nachdem Olaf Scholz abgewählt worden ist, und du gehst in eine Koalition mit der Union. Und du weißt aber, obwohl das jetzt so eine große Koalition schwarz-rot ist, dass die Union sich vielleicht auch ihre Mehrheiten bei der AfD holen könnte. Wenn jetzt AfD und Union auch eine absolute Mehrheit im Bundestag haben, also über 50%, dann könntest du natürlich als Klingbeil davon ausgehen, dass immer dann, wenn du nicht zustimmst, dir dein Koalitionspartner ja die Mehrheit nicht bei dir sucht, sondern eben bei der AfD. Willst du mit so einer Union koalieren, wo immer so schwarz-braun ist die Haselnuss da mitschwingt? Sehr, sehr schwierig. Also auf jeden Fall, auch das sagt Frank Staus, ein Hochrisikospiel. Es kann in alle Richtungen gehen. Man weiß nicht, wie die deutschen Wählerinnen und Wähler das finden. Wir hatten an diesem Wochenende Demonstrationen. Hier in Berlin waren 100.000 vom Brandenburger Tor. Die Frage, sind das die, die ohnehin schon, ich sag mal, auf der anderen Seite stehen, die das ablehnen? Oder verschiebt das noch irgendwelche Meinungen? Wir werden sehen.
Draußen vor der Tür.
Ja. Ich habe mich vom Kettensägen-Tango inspirieren lassen und einmal zurück nach Südamerika geguckt, genauer gesagt nach Argentinien. Und zwar zu Herrn Milei. Und was eigentlich da bis jetzt so passiert ist, seitdem dieser Kettensägen-schwingende Nicht-Politiker dort in dieses Amt als Regierungschef gewählt wurde. Und eine interessante Entwicklung, die sich so ein bisschen mit meinen persönlichen Erfahrungen deckt, habe ich gemacht. Es geht um den Mietmarkt, also den Wohnungsmarkt in Buenos Aires. So, und eine der ersten Sachen, die Javier Milei gemacht hat, war ein Gesetz außer Kraft zu setzen. Also zwei Gesetze, um genau zu sein. Eine Mietpreisbremse, die quasi nur eine jährliche prozentuale Erhöhung der Miete um so und so viel Prozent ermöglicht hat, und gleichzeitig das zweite Gesetz bezog sich auf die Dauer des Mietvertrages. Also der musste immer nach 3 Jahren wieder um 3 Jahre erneuert werden. So, diese beiden Gesetze hat er außer Kraft gesetzt. Inflationsbereinigt, um 40% gefallen sind die Mieten im Allgemeinen. Und das Angebot an Wohnungen hat sich um 170% erhöht. Aha. So, und da sind wir jetzt bei einem spannenden Thema. Ich bin letztens mit einem Nachbarn von mir aus dem Haus links von mir ins Gespräch gekommen. Ich bewohne so eine Wohnung in einer Doppelhaushälfte, wenn man so will, einer städtischen Doppelhaushälfte, also doch mit mehr Parteien als jetzt nur vieren. Und das ist ein junger Vater, der hat sich im vergangenen Jahr von seiner Frau getrennt und der hat jetzt eine kleine Tochter, die geht dort in der Nähe zur Schule, ist jetzt immer Hälfte der Woche bei Mama, Hälfte der Woche bei Papa. Der wohnt dort unten, jetzt in einem sehr kulanten Mietverhältnis, kennt den Vermieter gut, wohnt da auch schon sehr lange in wirklich einem Palast. Also der hat gigantisch hohe Decken, also wir reden jetzt 4 Meter plus irgendwie.
Berliner Altbau.
Der hat nach vorne raus 4 Zimmer, das sind wirklich kleine Turnhallen. Also da könnte man 30 Kinder irgendwie locker 2 Stunden drin unterhalten.
Bitte nicht.
Überhaupt kein Thema. Und mit dem bin ich so ins Gespräch gekommen und der hat gesagt, naja, pass auf, also ich würde ja total gern umziehen und mir ist völlig klar, dass ich hier quasi 2,5 Zimmer einfach platt mache. Ne? Der Wohnraum ist aktiv nicht benutzbar, weil ich den einzigen Schlüssel zu dieser Haustür habe.
Ja.
So, und der sagt, ich finde innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings zu vergleichbarem Preis billiger nichts Kleineres. Ne? Das ist so ein bisschen, hier in Berlin reden wir irgendwie darüber, dass deutsche Wohnen enteignen, der Volksentscheid seit Jahren durch ist, es ist bis heute nichts geschehen.
Aber ganz kurz, Milei als Superliberaler, als Libertärer, haut jetzt so Mieterschutzgesetze weg. Also, dass du mindestens 3 Jahre irgendwo wohnen musst und dass du den und den Preis nur bezahlen
musst. Genau, die Idee dahinter ist natürlich, dass es jetzt gerade vor allem die privaten Anbieter sind, die diesen Wohnraum innerhalb der Stadt dicht machen. Also es ist ja selten so, dass jetzt im Speckgürtel, da wo vor allem der Neubau geschieht, es wird relativ klein neu gebaut.
Aber nochmal, Milei hat doch damit eigentlich einen stagnierenden Mietmarkt in Bewegung gebracht.
Total. Und ich finde den Ansatz auch total spannend.
Des Freigebens.
Mich würde total interessieren, ob es jetzt wirklich die Privaten sind.
Ja.
Also ist es jetzt wirklich, weiß ich nicht, Familie so und so, die da jetzt auf einer, weiß ich nicht, Wohnung sitzt mit wie in so vielen Zimmern, die eigentlich ein Studenten-WG sein könnte. So rein theoretisch. Oder eine für Geflüchtete. Oder also wer, wie auch immer.
Wer auch immer sich da draußen von euch auskennt mit Buenos Aireser Mietverhältnissen. Ich wüsste dazu gerne noch ein bisschen mehr, um ehrlich zu sein, ja, weil ich klinge das total spannend. Total spannend, super. Total spannend, weil das ist ja der klassische Zwist, sage ich mal, zwischen FDP und SPD. Die SPD sagt ganz viel Regeln mit dem Ergebnis, dass hier in Berlin einfach gar nichts mehr geht. Jeder hält seine Scholle fest.
Ja, ist halt das Problem, da sind wir wieder beim Thema vorher, ist, ja, das ist prinzipiell ein guter Ansatz, ganz viel zu regeln, um dem Einzelnen einen Zugang zu ermöglichen. Wir haben nicht das Personal, um es zu regeln.
Worauf ich noch hinaus möchte, ist Stargate. Du wolltest zwar über den Mann mit dem Hitler...
Du meinst Starlink?
Das war kein Hitlergruß, das war ein Versehen. Also Elon Musk geht ja leer aus bei dem Projekt Stargate. Donald Trump hat jetzt so viele Dekrete unterzeichnet und so viele Golfs von Mexiko umbenannt, dass das ein bisschen untergegangen ist. Aber die Ansage war 500 Milliarden Dollar, das ist der Bundeshaushalt und noch mehr, nur für das Projekt Stargate. Das heißt, zusammen mit einer japanischen Bank, Softbank, wollen wir die Marktführer, die Weltmarktführer in künstlicher Intelligenz werden. Und ich habe ja gerade schon dieses wunderbare kleine Zeugnis von Musik zum Besten gegeben, was da entsteht. Das ist womöglich die Atomforschung, die Nuklearbombe der Zukunft. Wer die künstliche Intelligenz beherrscht, beherrscht die Welt. So, und Elon Musk ist interessanterweise leer ausgegangen. Das Geld hat vor allen erstmal OpenAI-Gründer Sam Altman bekommen. Das zeigt natürlich erstens, dass der Trump durchaus schlau ist, diese ganzen Tech-Jungs gegeneinander auszuspielen. Ne? Nicht, dass mir der Elon hier zu groß wird. Der soll erstmal sehen, dass er die Verwaltung auf Zack bringt. So, und zweitens ist das im Vergleich mehr Investition als ganz China über Hunderte von Jahren rausgetan hat, um die chinesische Mauer zu bauen. Also wenn man das jetzt mal in Kaufkraft umrechnet in jene Tage. Das ist weit mehr als das Apollo-Programm. Also das hat es noch nie gegeben, dass eine einzige Technologie so viel radikale Förderung bekommt. Ist das eine gute Strategie? Ist meine unmoralische Frage an dich. Also sozusagen, das hier haben wir identifiziert als die Zukunftstechnik schlechthin. Und wir brauchen Stromversorgung, wir brauchen die Chips, wir brauchen die Programmierer, wir brauchen ganz viel Zeug, um da jetzt natürlich gegen China vorne zu liegen. Ist das richtig, so viel Geld in die Hand zu nehmen? Was hältst du davon?
Ich weiß nicht. Es geht irgendwie letzten Endes um noch kleinere Windungen auf noch kleineren Silikonchips und wer noch mehr Informationen noch schneller berechnen kann. Und es irgendwie wird dieses Thema Geld inzwischen so egal, weil wenn Zeit Geld ist und wir inzwischen aber anfangen, durch Quantencomputer irgendwie innerhalb von Sekunden Berechnungen anzustellen, die Myriaden an Jahren dauern würden, also an Zeiteinheiten an geltenden, warum, wo ist mein Bedingung? Grundeinkommen. Wo ist, also für mich geht das wieder, ja, wir pumpen jetzt wahnsinnig viel Kohle in die eine Richtung und vergessen wieder völlig, was das hinten raus für uns an Konsequenzen bedeutet. Jetzt überleg mal, große Companies werden durch das Geld der amerikanischen Steuerzahler zu den absoluten Herrschern mit AI. Dann bist du doch genau in der Resident Evil Matrix, weiß ich nicht was, Dystopie.
Ja, aber das passt doch zu Trump.
Dass wir der Megacorporation. Ja, aber das ist ja dann nicht mal die Trump Corporation. Also ich glaube, wir stellen uns immer noch so ein bisschen vor, dass es dann irgendwo noch so eine Regulierung gäbe oder
Make
sowas.
Make America great again, das ist es.
Ja, aber ich meine, dass vor allem zuallererst einmal die Amerikaner darunter leiden werden, das sollte ja inzwischen eigentlich klar sein.
Ja, aber die entscheidende Frage ist ja, setze ich mich an die Spitze oder warte ich ab, bis sich andere an die Spitze setzen?
Ja, das ist halt weiterhin dieses kapitalistische, freie Markt, wir müssen besser sein als die und schneller sein als die.
Zum Thema künstliche Intelligenz hätte ich da noch einen Beitrag.
Frau spielt Gitarre, singt so laut. Sein Song macht mich so vertraut. Er bringt die Sterne zum Glühen, lässt uns in Träumen ziehen.
Pass auf, jetzt wird's gut.
Suse hört dir immer zu, mit Herz so groß wie eine Kuh.
An dem Punkt war ich raus. Suse hört dir immer zu, mit Herz so groß wie eine Kuh. Ja. Aber immerhin, ne, es reimt sich. Wir kommen zur nächsten Kategorie.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Doch, das kann sich einer ausdenken. Ich möchte an dieser Stelle, glaube ich, um einmal auch dieses vorangegangene Thema AI so ein bisschen abzubinden, etwas Ausgedachtes vortragen. Und ja. Ausgedacht 1927 von niemandem geringeren als Kurt Tucholsky. Und das Ganze heißt Das Ideal. Und ich lese das einmal kurz vor. Ja, das möchte eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht, ländlich mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. 9 Zimmer, nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum. Eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Werbe. Und eine fürs Wochenende zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles Längste. Natürlich selber, das wäre ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ja, und das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal. Und egal weg, bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und an Schmuck eine richtige Portion. Und noch 1 Million und noch 1 Million. Und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit. Und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist hienieden, manchmal scheint so, als sei es beschieden. Nur peu à peu das irdische Glück, immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käten. Hast du die Frau, dann fehlen dir die Moneten. Hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer, tröste dich, jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat, das ist selten.
Kannst du dir ausdenken? Herzlichen Dank an Kurt Tucholsky. Ich habe mir auch was ausgedacht. Und zwar das Wortspiel Perlenkettensäge. Wer fällt dir dazu ein?
Richtig!
Ich wollte Franziska Giffey.
Living next door to Alice. Nein, Alice Weidel rennt doch immer mit einer Perlenkette rum. Ach so. Und mit Musk hat sie schon, Millet fehlt noch. Und das ist dann die Perlenkettensäge.
Ja, Perlenketten vor die Säue.
Okay, alles klar. Ich merke schon, mein Wortspiel hat richtig gut verfangen.
Family Affairs.
So, ich erzähle mal was aus einer anderen Familie.
Oh.
Wir haben kommende Woche Stefan Lambi, den kennt man als Dokumentarfilmer, als Buchautor, Journalist des Jahres, Deutscher Fernsehpreis, Goldene Kamera. Stefan Lambi hat ein Buch geschrieben und zwar ohne Kamera und das kommt kommende Woche raus. Er stellt es gemeinsam mit Joachim Gauck vor und da drin ist eine Familiengeschichte. Es gibt den Martin, das ist der Cousin von Stefan Lambi, der in Amerika in Connecticut lebt. Hatte auch so eine kleine Fernsehshow oder so. Und bei einem Familientreffen, 90 Jahre Mutter Lambi, kam der Martin aus den USA nach Deutschland. Und Stefan kannte ihn. Die hatten immer so gleiche Musikinteressen und so. Die waren quasi befreundet, wie man mit Cousins so gut kann. Und dann stellte sich heraus, der Martin war beim Sturm aufs Kapitol mit dabei. Und hat erst abgelassen, als er die ersten Schüsse gehört hat. Da hat er einen Muffen gekriegt und ist getürmt. So, und jetzt sagt Stefan, du spinnst doch. Sowas Demokratiefeindliches, wie könnt ihr denn sowas machen? Und der Martin sagt genau das Gegenteil. Wir haben die Demokratie verteidigt. Gegen die bösen Demokraten, gegen Deep State, gegen all das, was man da so an Verschwörungserzählungen kennt. Das wiederum hat Stefan zu der Frage geführt, wie kann so ein netter Mensch wie der Martin sich auf so einen komischen Weg begeben und ist daraufhin durch die USA, durch Argentinien, durch Italien, hat mit Faschisten geredet und so weiter und natürlich auch durch Deutschland gefahren und hat daraus ein Buch gemacht, was ich höchst lesenswert finde, weil er sagt, Demokratie ist wie Familie. Martin hält mich für aus der Art geschlagen, weil ich an diese demokratischen Werte glaube. Ich halte ihn für aus der Art geschlagen, weil er das Kapitol stürmt. Aber am Ende müssen wir in der Familie immer noch gesprächsfähig sein. Egal wie aus der Art geschlagen wir sind, ich fand das ein sehr bewegendes Gespräch, hört rein, kommt kommenden Donnerstag. Und du?
Ja, Family Affairs, eine Sache, die ich euch ans Herz legen möchte, vor allem dir, eine Dokumentation zu finden auf arte.tv. Die ganze Reihe heißt, also ich glaube, es gibt mehrere Beiträge dazu. Den letzten, den ich gesehen habe, der heißt Abgehört. Und das sind einfach nur, ja, in den meisten Fällen Standbilder, gerade aus der Ukraine.
Ja.
Zumeist auch, naja, von Orten, die Kriegsgeschehen gesehen haben. Und es sind einfach Telefonate von russischen Soldaten mit ihren ja, Angehörigen zu Hause.
Aha.
Und ich habe das zusammen
bewegend.
Mit meiner Partnerin angefangen, mhm. die ja gebürtige Deutschrussin ist.
Ja.
Und die hat mich nach der Hälfte gebeten, ob wir jetzt mal eine Pause machen können.
Weil?
Das echt, also die Untertitel werden wohl der Emotionalität und dem, was aus diesen Äußerungen, die man da hört, diesen wirklich persönlichen Äußerungen, was da raustrieft und was da eigentlich raus, draus zu hören ist, das ist wohl sehr schwer zu ertragen.
Mhm.
Vor allem auch, weil es darum geht, und da bist du dann gerade wieder bei dem Martin und dem Sturm aufs Kapitol, wie unwahrscheinlich indoktriniert viele dieser jungen Männer dann ja sind, die dort an der Front sind und gleichzeitig auch mit, naja, was für Realitäten man als Westeuropäer immer mal wieder konfrontiert wird, wenn die junge Menschen da erzählen, naja, die haben hier Sneaker, die haben hier Eiscreme, so, das sieht hier alles richtig geil aus, das ist so viel besser als bei uns und du denkst dir dann, Mann, dieser arme Tölpel steckt da gerade in irgendwelchen russischen Armeeuniformen vom Zweiten Weltkrieg und guckt sich irgendeine halb zerbombte ukrainische Stadt an und sagt, boah, ist das geil hier. So, ne, also auf der einen Seite hofft man so ein bisschen, dass damit vielleicht der erste Samen in Richtung, mir fällt nichts Besseres ein, westlicher Propaganda gesät ist, so von wegen, es geht auch anders. Ne, unser Regierungschef kümmert sich nicht so um uns, so irgendwie so eine Root, so eine Wurzelrevolution vielleicht vorne an der Front loszutreten. Abgehört auf arte.tv, absolut sehenswert.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Ja, Tiergeschichte.
Ja, genau. Die kommt bei mir aus Japan und es geht um einen Sonnenfisch. Sonnenfische sind diese Teile, die man denkt immer, man sieht gerade nur 2D. Also die sind einfach, sehen so aus, als weiß ich nicht, wären sie zwischen zwei großen Öldampfern mal eingeklemmt gewesen für längere Zeit.
Also wie ein Blatt Papier.
Genau, und haben dann aber oben und unten so einen Brieföffner jeweils dran.
Ach, also, die Viecher.
Genau, also und irgendwie, also ne, ganz, ganz ruhig, ganz lieb, tun niemandem was, irgendwie keine Fleischfresser, alles ganz easy. Es geht um einen Sonnenfisch in Japan und zwar in dem Kaikyokan-Aquarium in der Yamaguchi-Präfektur, genauer gesagt in der Stadt Shiminoseki. Dort ist dieser Sonnenfisch im großen Aquarium zu Hause und das Aquarium untergeht gerade bis Ende Januar Renovierungsarbeiten.
Und?
Und kurz nachdem diese Renovierungsarbeiten angefangen hatten, bemerkten die Pfleger, dass dieser Sonnenfisch sich irgendwie seltsam verhielt. Also er hat nicht mal richtig gegessen, trieb irgendwie nur noch träge auf einer Stelle herum, war überhaupt nicht mehr aktiv und es wurde alles Mögliche versucht. Also am Anfang hat man irgendwie mit mehr Besuchen versucht, den Fisch irgendwie Futter verändert. Ne? Manche dachten, es wäre der Baulärm. Also hat man da irgendwie speziellen Schallschutz. Hat alles nichts geholfen. Also sind die Pfleger irgendwann auf die Idee gekommen, Pappausschnitte von Menschen, von sich selbst im Zweifel, vor der großen Scheibe des Aquariums aufzustellen. Und siehe da, der Fisch hat wieder angefangen, sich, sagen wir mal, verhaltensnormal im Aquarium zu
bewegen. Er hat sich gelangweilt und er war einsam? Oder?
Irgendwann, also natürlich.
Bist du sicher, dass das ein Mondfisch oder ein Sonnenfisch war?
Ein Sonnenfisch.
Weil Frank Staus hat nämlich in der letzten Folge von 61 Millionen genau dieselbe Geschichte erzählt. Da war es aber noch ein japanischer Mondfisch.
Nee, also
Sonne, Mond und Sterne.
Also ich sage Sonnenfisch. Ich berufe mich dabei auf CBS und BBC News.
Okay, dann such mal
also
weiter.
Also hier, Sunfish.
Eindeutig ein Sunfish.
Also das wäre natürlich lustig, wenn der jetzt, wenn das im Deutschen jetzt ein Mondfisch ist. Das wäre natürlich doof. Also im Englischen heißt der Sunfish. Es tut mir jetzt leid.
Nein, ich finde das total spannend, weil diese Geschichte scheint sehr faszinierend zu sein, weil Frank hat die auch gelesen.
Ja.
Anstatt die Trump-Inauguration zu gucken.
Ja, finde ich auch viel interessanter.
Meine Tiergeschichte, Lebewesen, die gerne gemeinsam urinieren. Schimpansen zum Beispiel tun das, aber Menschen ja auch. Also zum Beispiel Frauen gehen ja ganz gerne gemeinsam, so beste Freundinnen gehen gemeinsam zur Toilette im Restaurant. Oder im Italienischen gibt es ein Sprichwort, wer nie in Gemeinschaft pinkelt, ist entweder ein Räuber oder ein Spion. Das heißt also, es hat auch was mit sozialem Zusammenhalt zu tun.
Ja, du musst auch mal. Ja.
So, und jetzt hat sich, und jetzt sind wir wieder in Japan, Ena Onishi von der Kyoto University, Evolutionsbiologe, der untersucht dieses Phänomen und er hat festgestellt, dass das viel mit gemeinsamem Gähnen zu tun hat. Weil es gibt ja dieses Phänomen, du gähnst und plötzlich fange ich auch an zu gähnen.
Klar.
Und kein Mensch kann bislang erklären, wie das funktioniert.
Ja.
Eine Vermutung ist, das ist so, oh, so ein Entspannungszeichen. Siehst du, guck mal, du gähnst jetzt gerade.
Ja, total irre. Sorry.
So ein Entspannungszeichen, was anderen Lebewesen so zeigt, so komm, mach dich mal locker, keine Angst, wir gähnen jetzt mal eine Runde gemeinsam, wir hauen uns nicht auf den Kopf. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, ob es dann vielleicht auch so eine soziale Gemeinschaft zusammenhält, weil es ja auch so ein gemeinsamer Stressabbau ist, also wenn man diesen Harndrang einfach so, so diese Erleichterung, ob das eine Gruppe besser zusammenhält. Ich fand das total spannend, auf jeden Fall die Schimpansen, die gemeinsam urinieren. Und noch eine zweite Tiergeschichte, der Bezirk Mitte, nämlich der Berliner Morgenpost, sucht einen Gärtner und Bibermanager.
Mhm.
Muss ich an dich denken. Hast du nicht Bock, im Bezirk Mitte Biber-Manager zu werden?
Wieso? Also, wieso denkst du bei Bibern an mich? Hat das mit meinen Zahnproportionen oder mit meinem niedrigen Schwanz zu tun?
Nein, ich finde das einfach einen tollen Job, Biber-Manager. Vielleicht sollten wir den auch für Stefan Gelb Haar überlassen, weil der sucht ja auch gerade eine Beschäftigung. Ganz kurz, du hast im SO36 gespielt. Da sind ja ganz viele junge, eher linke, woke Menschen unterwegs.
Mhm.
Und die Chefin der grünen Jugend hat ja gesagt, wir müssen uns nicht entschuldigen, die Unschuldsvermutung gilt in der Partei nicht, die gilt im Rechtsstaat, aber nicht bei uns. Da hören wir erstmal den Opfern zu, wir sind eine feministische Partei, Klammer auf, der Mann ist potenziell erstmal schuld. Was ich ein sehr, sehr zweifelhaftes Verständnis von Rechtsstaat finde. Ich musste mich nur so ein bisschen entsinnen an das Publikum damals im SO36 und deswegen meine Frage, so in deiner ja durchaus auch hier und da angewogten Bekanntschaft, wurde über das Thema Gelbhaar, Intrige, falsche Vorwürfe gegen einen Mann und so, wurde darüber geredet? Ist das Thema bei euch auch in der Band oder so?
Also dadurch, dass wir gerade so ein bisschen Urlaubspause haben, bin ich da jetzt gerade gar nicht so im aktuellen Austausch. Ich habe von der Affäre durchaus mitbekommen, aber habe mich damit jetzt nicht so wahnsinnig intensiv auseinandergesetzt. Würde ich aber total gerne. Es klingt irgendwie nach eigentlich einer ganz schönen eigenen Folge. Also bin ich total bereit dazu, mit dir mal ein bisschen länger drüber zu quatschen.
Ups, fast vergessen.
Ja, auf Sylt gibt's inzwischen noch mehr Kokain als ohnehin schon. Anscheinend werden da irgendwie seit 2024 immer mal wieder mehrere Kilos angeschwemmt. Inzwischen an die 250 an der Zahl. Und das entspricht mal ebenso einem Straßenwert von 10 Millionen Euro. Der letzte Fund war von Anfang Januar. Da hat ein Spaziergänger rund 25 Kilogramm gefunden.
Boah.
Und das ist jetzt mal ebenso eine Millionen, die dann da rumliegt.
Aber auf Sylt, also, ich finde das ja irgendwie gerader Weg.
Ja, klar, da kannst du auch, weiß ich nicht, Glück haben, in der Düne über so einen Aktenkoffer zu stolpern.
Kannst du
auch
einen Strand mit befestigen.
Ja, also keine Ahnung.
Ich würde es Olaf Scholz geben.
Ein bisschen kurios auf jeden Fall, dass jetzt irgendwie das Koks auf Sylt angespült wird. Aber ja, seltsam.
Ja, ups, fast vergessen. Ich muss eine Bildungslücke gestehen.
Mhm.
Es gibt einen Musiker, der heißt Benito Antonio Martinez Ocasio, stammt aus nicht Costa Rica, sondern Puerto Rico und hat mehr Spotify-Abrufe als Taylor Swift, als Drake, als Ed Sheeran, als die Stones, als Coldplay.
Mhm.
Und der heißt Bad Bunny.
Oh ja.
Und an mir ist Bad Bunny aber sowas von komplett vorbeigegangen.
Nee,
kannst du mir drei Sätze zu dem erzählen?
Ja, ich würde sagen, der neue Daddy Yankee und diesmal kein One-Hit-Wonder, schafft es unwahrscheinlich gut, ist, ohne dass ich jetzt anmaßend klingen will und ohne dass ich eine Ahnung von irgendwelcher Fashion habe, würde ich sagen, dass er so im weitesten Sinne Latino-Lifestyle, wenn ich das jetzt mal so platt sagen darf, mit einem wahnsinnigen Sex-Appeal und einem super tanzbaren Sound kombiniert. Und
auf
ich glaube,
Basis von Reggaeton, ne?
Genau, also es ist immer, sind immer sehr treibende Beats, die auch gerade aus einer sehr tanzbaren Ecke kommen. Und ich möchte so ein bisschen sagen, dass er Rosalia in männlich ist. Also so ein bisschen der Justin Timberlake. Also
jetzt haben wir sie auch alle durch.
Ja, ja, also die Madonna von Puerto Rico. Der Madonna, der Diego.
Und was liegt
auch Südamerikaner
an?
Was liegt an die Woche?
Na, Malochen natürlich.
Nein, wir gehen Stoff kaufen.
Ah, ja, genau. Wir fahren nach Sylt.
Ja, stimmt, wir fahren. Wir machen Strandspaziergang in Sylt.
Genau.
Nein, weil wir tatsächlich gerade schon wieder hier in unserem ehemaligen Familienwohnzimmer standen, das im Zuge unserer Optimierungs- und Verkleinerungsbemühungen ja jetzt zu einem Podcast-Studio teilweise umfunktioniert wird.
Tine Wittler, falls du das hörst, wir könnten nochmal dringend Hilfe gebrauchen.
Und weil wir keine Durchbrüche rein oder raus, keine Wände, nichts machen wollen, gibt es jetzt erstmal einen Vorhang. Das hat Soundgründe, das hat optische Gründe. Der Kleine, der für ein bisschen mehr Video zuständig sein wird in Zukunft, sagt, ihr braucht jetzt erstmal ein anständiges Studio und nicht mehr diese Rumpelkammer. Mhm. Deswegen sieht die Rumpelkammer jetzt noch mehr nach Rumpelkammer aus, weil ich hier gerade ausziehe. Wir bauen also um. Ja, das machen wir diese Woche. Und du, Malochen, sag mal, im Januar habe ich neulich erst in so einem Gartenblog gelesen, soll man einfach die Flossen von der Natur lassen.
Ja, das kann man auch machen.
Und?
Das nennt sich Arbeiten.
Ach.
Also, du hast ja selber mal den japanischen Gartenphilosophen zitiert. Den Namen kriege ich nicht mehr zusammen, aber das Zitat auch nicht mehr. Aber es war sowas wie, die höchste Kunst des Gärtnerns ist es, einfach nichts zu tun.
Gut, und in diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderbares Nichtstun in der kommenden Woche.
Perfekt, jetzt haben wir gerade zum Abschluss doch nochmal einen falschen Jingle eingespielt.
Oh, stimmt. Ich bin ja auch ein bisschen doof.
Nein, bist du überhaupt nicht. Hör auf, von dir zu reden.
Das stimmt auch wieder.
Das macht man überhaupt nicht sowas.
Ja, Schatz.
Du bist gar nicht doof.
Tschüss.
Tschüssi.
Ein Podcast von Funke.